Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich meinerseits auch, dass ich hier sein kann, nach ein paar Jahren wieder mal 2015. Da war ich auch hier. Ja, ich bin gestern ein bisschen wehmütig weggefahren. Wir haben in Kirchberg, wo ich zu Hause bin, gerade ein Jugendchor-Wochenende. 90 junge Leute waren gestern Vormittag schon da, also am Freitag schon. Und dann kommen noch ein Schwarm Musiker dazu. Und ich war gestern Vormittag da, habe eine Bibelarbeit gehalten. Und heute üben Sie doch mal eine kleine Runde. Und heute Nachmittag, 14.30 Uhr, ist ein Abschlusskonzert in der Mehrzweckhalle in Kirchberg. Und das ist immer sehr schön. Aber das kriegen wir nicht hin, bis 14.30 Uhr dort zu sein. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich habe also letzte Woche irgendwie einen Infekt gehabt und habe das gestern beim Reden gemerkt, dass ich mit der Stimme noch ein bisschen anfällig bin, und ich hoffe, dass das irgendwie gut funktioniert. Also wie gesagt, bin in Kirchberg in Sachsen zu Hause, das hört man ja auch, und das ist ein Teil unserer Gemeinde, also von der Gemeindefreizeit, von der vorletzten, glaube ich. Da sind für uns also ganz große Höhepunkte, dass wir alle zwei Jahre mal wegfahren mit Mann und Maus, wenn es irgend geht. Also alle kommen nicht mit, aber Gott, die Älteren, die lieben das nicht immer so im Doppelstockbett zu schlafen. Das fällt nicht jedem ganz leicht. Aber für die Familien, die sind sehr gerne dabei. Und das ist wirklich ein ganz großer Höhepunkt im Jahr, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich habe einen Dauerauftrag, das gehört auch zur Kategorie Grüße. Die wissen, wo ich bin. Und ich habe so eine Art Blankoscheck, wo immer ich hinkomme, soll ich die Geschwister auch grüßen. Und das will ich gern tun. Also liebe Grüße aus Kirchberg von den Geschwistern dort, die jetzt auch zusammen sind. Genau. Wir sind dabei und wollen jetzt heute Vormittag und dann drei Abende lang über, das war so der Wunsch der verantwortlichen Brüder hier, über Gaben, über die Gaben, die Gott gibt, nachdenken. Über Gaben, über Begabung, besondere Gaben, Wundergaben, alles Mögliche werden wir in diesen vier Einheiten miteinander bedenken. Und heute fangen wir mal so an. Man sieht schon so ein bisschen den Untertitel. Ich habe das mal genannt, Gott beruft und hat Erwartungen. Das geht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Wir haben das vorhin gehört, hat mich sehr erfreut, was Michael erzählt hat, dass ein Mensch bewusst anfängt, mit Jesus zu leben. Wenn in so einem Stadium geht es natürlich um das individuelle Heil. Mein Glaube, meine Errettung, ja, mein Frieden mit Gott, meine Schuld, die vergeben wird. Also insofern gibt es eine ganz starke individuelle Komponente, und die ist richtig und wichtig. Sie ist sogar aus Gottes Perspektive angezeigt. Es ist Freude im Himmel, habe ich hier auch geschrieben, über einen Sünder, der Buße tut. Also es ist nicht nur, dass es für einen Menschen gut ist und andere sich möglicherweise mitfreuen. Das findet ein Echo bei Gott selbst. Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Also wenn ein Mensch anfängt, mit Jesus zu leben, ihn einzuladen, das Leben zu bestimmen, Sünde zu vergeben, dann löst es auch bei Gott Freude aus. Aber es gibt bei Gott durchaus noch eine zweite Dimension, die ist auch nicht unlogisch, die ist irgendwie ganz vernünftig, das können wir auch gut verstehen. Aus Gottes Perspektive hat Christus-Nachfolge immer auch Absichten, die über das individuelle Heil hinausgehen. Und das hat mit Gaben zu tun. Gott stattet Menschen auch aus mit Fähigkeiten, nicht nur selbst zum Glauben zu kommen, sondern mit jeder Berufungsgeschichte, und das meine ich wirklich ernst, also mit jeder Berufungsgeschichte zum Glauben, gibt es auch so eine Erwartung von Seiten Gottes, oder er legt zumindest die Anlage hinein, dass ein Mensch für andere auch ein Segen und Gewinn wird. Und das wollen wir in diesen Minuten ein bisschen genauer anschauen. Nun ist es so, ich habe hier habe das schon mal so geschrieben, es gibt so eine, wie ein Gefälle, eine Neigung. habe das geschrieben mal zum Konsumentenchristentum. Also, dass man zum Glauben kommt und aber doch irgendwie einfach so ein bisschen passiv bleibt. So in der Zuhörerposition bleibt. Und das auch für, ja, manchmal sogar auf Lebenszeit. Und dafür gibt es eine ganze Reihe Gründe. Ich will mal einfach ein paar nennen, die mir bekannt sind, die ich auch in unserer Gemeinde erlebe. Oder auch in anderen Gemeinden. Es kommt manchmal jemand aus anderen Gemeinden zu uns, die haben es nie gehört, dass Gott jeden gebrauchen will, also Unkenntnis. Ist ihnen nie gesagt worden. Oder manchmal ist es so, es fehlt auch einfach irgendwie eine Anleitung. Wie mache ich denn das? Wir haben bei uns in der Nähe eine Gemeindegründungsarbeit in Zwickau. Die hat eine ziemliche Anziehungskraft. Und wenn man mal nachfragt, was ist unter anderem so reizvoll, dann sagen Leute, dort wird jeder, der irgendwie willig ist, mit reingenommen, wird angeleitet, kriegt sozusagen eine Aufgabe zugewiesen und wird auch irgendwie trainiert. Und das hat durchaus seinen Reiz. Ich bin in einer größeren Gemeinde zu Hause und da kann man das auch merken, je größer die Mannschaft ist, umso leichter wird es auch, sich zu verstecken. Ja, also irgendwie, und auch der Gedanke, sind doch so viele da, auf mich kommt es ja überhaupt nicht an. Das ist dann ganz schnell gedacht. Und es erscheint irgendwie logisch, ist es aber nicht. Oder eben auch ein bisschen Bequemlichkeit. Und dann ist es auch manchmal so, wenn in einer Gemeinde angestellte Mitarbeiter sind. Wir haben in unserer Gemeinde einen Mann zu 40% angestellt. Und als wir den berufen haben, da haben wir sehr deutlich gesagt, der ist nicht da, damit sich andere jetzt mehr zurücklehnen können, sondern eine seiner wichtigsten Aufgaben ist, andere dienstfähig zu machen. Also das zu unterstützen, dass andere mitarbeiten lernen. Und manchmal ist es so, dass eine Gemeinde sagt, oh Mann, jetzt für den geben wir jetzt so viel Geld aus, jetzt wollen wir uns aber auch mal was Schönes anhören und lehnen uns mal ein bisschen zurück. Also die Tendenz ist irgendwie ziemlich menschlich und naheliegend. Und das, was ich hier noch geschrieben habe, keine Zeit und Kraft, das gehört gelegentlich auch zur Wirklichkeit. Es gibt also Berufsbilder, da bleibt am Tagesende weder Zeit noch Energie übrig. Es gibt also schon sehr anspruchsvolle Berufe, die einem Menschen alles nehmen, was er hat. Es gibt auch ein paar negative Beispiele, kann man auch. Oder auch Entmutigung. Ja, es hat mal jemand was mitgemacht, eine Kinderstunde probiert oder irgendwie und das ging nicht so, wie man sich gedacht hat und sagt, ah Mann, vergiss es, das wird nichts, du bist nicht der richtige Mensch für sowas. Also Entmutigung ist durchaus auch ein Faktor, der manchen zur Ruhe gesetzt hat. Und was wir in diesen Tagen machen wollen, ist einfach sozusagen gegen diesen Katalog ein bisschen zu arbeiten. Und das einfach bewusst zu machen, von verschiedenen Seiten anzuschauen, dass Gott wirklich Menschen beruft und sie ausstattet und Absichten mit ihnen hat, mit Menschen hat. Wir schauen jetzt zunächst mal ein paar Texte an. Kleine Fleißarbeit. Wer die Bibel dabei hat, kann von mir aus jetzt gerne mitblättern. Also wir werden einfach einer Frage nachgehen, nämlich, was steht in dem Text, über wen ist das gesagt und welche Bestimmung ist darin zu finden? Also wir machen jetzt einfach mal 4 Zeilen, wo wir so unterschiedliche Personengruppen anschauen und gucken einfach mal, was steht dazu, was hat Gott mit ihnen vor? Und wir beginnen also im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 18. Und ich lese das mal und also wer die Bibel dabei hat oder wer es einfach hört, ihr könnt ja einfach ein bisschen mitdenken und überlegen, also wer ist denn hier gemeint? Ich lese Markus 3, Vers 14. Ich lese vielleicht schon mal Vers 13. Und er, Jesus, stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief die 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12. Also, ganz einfach hier, wer ist gemeint? Es sind die 12 Leute, die später die Apostel werden, bis auf den einen Judas, der ist dann nicht mehr dabei. Aber das ist die Mannschaft, die er hier zusammenruft. Und wir erfahren auch ganz genau, was er vorhat. Also im Moment, wo er sie beruft, weiß er schon, was die mal tun sollen. Er überlegt nicht und sagt, wir werden dann mal sehen, was er so könnt, wo das hingeht. Sondern es ist sonnenklar, er ruft sie, um sie auszusenden. Im Grunde genommen ist jeder Gottesdienst so was Ähnliches. Das Volk Gottes kommt zusammen, wird zusammengerufen, versammelt sich vor Gott. Es hört Gottes Wort und geht wieder wie als Gesandte nach Hause. Die wesentlichen Dinge des Christseins passieren nicht sozusagen in den paar Minuten, wo man zusammen ist, sondern was man lebt und was man tut, wie man lebt als Gesandter. Aber hier geht es erstmal um die 12, auf die das so explizit zugesprochen wird. Er ruft sie, um sie auszustatten und dann wieder wegzusenden mit einer Mission. Ich gehe mal in die Apostelgeschichte, Kapitel 9. Die Bibelkenner wissen wahrscheinlich ziemlich genau, um wen es jetzt geht. Es geht um einen ganz prominenten Mann, der im Neuen Testament ein großes Gewicht hat, der Apostel Paulus. Und ich lese mal, was Gott mit ihm vorhat. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, also zu einem Boten, der das dem späteren Paulus ausrichten soll, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Also auch hier merken wir ganz klar, auf wen das zugemünzt ist. Ein Mann, ein großer Apostel, und es wird auch schon sozusagen der Horizont entfaltet. Ich werde ihn schicken bis hin zu Königshäusern. Und er war am Ende in Rom und hat das Evangelium gepredigt. Also das hat sich dann auch so erfüllt. Also ein schöner Ausdruck. Er soll meinen Namen tragen. Das gefällt mir. Den Namen Jesu irgendwo hin transportieren. In ein Haus, in einem Gefängnis, war er ja auch und hat davon gesprochen. Also er hat den Namen wirklich an verschiedene Orte getragen. Er kommt mit uns, geht auch der Name Jesu mit. Ja, wenn wir zur Schule gehen, an die Uni, auf Arbeit, wir tragen neben nicht nur unseren eigenen Namen, wir haben auch einen anderen Namen, den wir noch mitnehmen. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Wir schauen in den ersten Petrusbrief und dort ist das nicht mehr so zugeschnitten auf irgendwie ganz spezielle Menschen, sondern das ist breiter angesiedelt. Und ich lese also aus dem ersten Petrusbrief und vor allem, während ich lese, ihr könnt also auch gerne schon mal mit hinschauen, was die sozusagen die Bestimmung ist, die Mission, die den Leuten aufgetragen wird. Also Kapitel 2, erster Brief, den Petrus geschrieben hat, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also schauen wir zunächst mal auf die Adressaten. Ihr aber, wenn man also einfach mal blättert und im Text weiter vorgeht, dann merkt man, also das sind auf der einen Seite die Briefempfänger, und das ist sogar also noch ein bisschen breiter gestreut. Es geht am Ende um die, wenn wir jetzt mal Kapitel 1, Vers 2, die Gott berufen hat, die durch sein Blut gerettet worden sind. Also das ist ein ganz breiter Text. Und wenn man die Frage stellt, was sollen die denn machen? Und das finde ich auch ganz interessant. Da steht, sie sollen die Tugenden dessen verkündigen, der sie berufen hat. Also ich kann das auch mit einfachen Worten wiedergeben. Sie sollen erzählen, was Gott für ein gutes Wesen hat. Fand das interessant. Vorhin, als wir zur Mahlfeier zusammen waren, hat Michael am Anfang einen Text gelesen von den Leviten im Buch Nehemia. Und dann haben sie erzählt, sie haben Gott gelobt. Und dann haben sie gesagt, du bist doch langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist genau das. Sie haben also nicht nur davon gesprochen, was er konkret tut, sondern sie haben beschrieben, Gott hat so ein gutes Wesen. Hat so ein gutes Wesen. Ich muss ihn gar nicht erinnern, dass er uns nicht im Stich lässt. Das ist nicht seine Natur, irgendjemand im Stich zu lassen. Sondern seine Natur ist, sein Wesen ist, denen er Treue versprochen hat, sie auch zu halten. Redet vom guten Wesen Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Im Islam trifft man zum Teil auf fiese Denkmuster. Und das ist durchaus ein ganz starkes Argument, das für Gott spricht. Er hat ein völlig anderes Wesen, als es von Allah beschrieben wird. In irgendeiner Sure steht mal, Allah ist der größte aller Trickser. Ränkeschmied steht da, der deutsche Übersetzung. Gott ist kein Trickser. Gott hat ein sehr zuverlässiges, berechenbares Wesen. Deshalb können wir auch mit Gewissheit sagen, wenn ein Mensch das und das tut, dann wird Gott ihm vergeben. Das hängt mit seinem unglaublich berechenbaren, geradlinigen Wesen zusammen. Also es wird erzählt, ihr lieben Leute, die ihr zum Glauben gekommen seid, Gott wünscht sich, dass ihr davon sprecht, wie gut Gott ist, was er für ein schönes Wesen hat. Also alle Christen, und ich habe mal reingeschrieben, vom guten Charakter Jesu und seiner Wirkung auf unser Leben reden. Und dann nochmal 1. Petrusbrief, einfach ein bisschen weiter hinten, muss man gar nicht blättern. Ich lese einfach die angegebenen Verse 21 bis 23. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Also gleiche Empfänger wieder. Ja? Also wieder alle Christen, also an alle, die den Brief lesen, gerichtet und die mit Jesus unterwegs sind. Und dann steht einfach da, das sind meine Worte, die ich hier geschrieben habe, ja? Diesen Charakter, dieses gute Wesen Gottes, von dem ich gerade ein paar Sätze gesagt habe, das kann im Wesen, sozusagen in der Biografie eines Menschen, dann auch sichtbar werden. Also, der geschmäht, nicht wieder schmäht. Das fand ich interessant, ein Beispiel da vom Fußball. Damit kommt man nicht in die Bundesliga mit so einer Haltung. Ne? Aber diese andere Reaktion, als sie üblich ist, als sie manchmal von Menschen zu erwarten ist, die finde ich sehr beeindruckend. Und das ist so eine Erwartung von Seiten Gottes. Ich habe hier geschrieben, reden wie er, reagieren wie er, vertrauen wie er. Es ist alles ein bisschen kleiner, natürlich. Aber er ist das Muster, an dem wir uns orientieren. Also, wir beobachten, Gott ruft Menschen, das tut er mit großem Willen und mit Freude. Und er hat das Anliegen, dass seine Leute auch seine Boten sind, seine Mitarbeiter. Sie gehören zu seiner großen Firma, großen Geschäft, das er in dieser Welt hat. Und dass er üblicherweise mit Menschen betreibt. In der Offenbarung ist mir das kürzlich mal aufgefallen, da finden wir Texte, da schickt er in der Tat Engel los, die rufen über der Welt auch bestimmte Botschaften aus. Heute macht er das nicht. Er ist sehr konsequent dabei, das, was in dieser Welt geschieht, dass er das mit Menschen tut. So, wir sind jetzt sozusagen am Ziel einer ersten Gedankenlinie. Und ein bisschen eine rhetorische Frage. Wie müsste man nach diesen Texten, die wir jetzt gerade gelesen haben, den folgenden Satz fortsetzen? Wenn sich unser Glaube mit der Freude am eigenen Heil erschöpft, dann... Punkt, Punkt, Punkt. Hat jemand einen Vorschlag, wie man weitermacht? Hat natürlich was dastehen. Ja. Dann verfehlen wir einen Teil unserer Berufung. Das ist so. Und deshalb ist das Nachdenken über diese Frage irgendwie ziemlich, ziemlich logisch. Ich habe das vorhin gedacht, als Michael erzählt hat, dass eine Frau, die schwanger ist, zum Glauben kommt. Es ist ja irgendwie, ich habe gedacht, im Grunde genommen kommen da mir ja fast zwei Leute zum Glauben. Weil es irgendwie eine völlig naheliegende Berufung ist, dass eine Mutter auch Menschen, die ihr anvertraut sind, dass das Evangelium weiterläuft, die Geschichten von Jesus und die Beziehung des zum Glauben. Wer kann das besser als eine Mutter? Also manchmal ist sozusagen mit dem Lebensweg auch eine Berufung nahezu vorprogrammiert. Sie ist naheliegend und logisch. Und bei anderen muss man halt überlegen. Das ist nicht alles so offenbar. Zum Nachdenken. Also einfach nochmal so ein bisschen so ein kleines zum Zwischenüberlegen. Aus dem, was ich erzählt habe jetzt, ergeben sich ja ganz, ganz folgerichtig ein paar Fragen, die man überlegen muss. Das sind einfach so ein paar Impulse zum Nachdenken. Ne? Hast du eine Vorstellung, was deine Berufung zur Zeit ist? Also wenn dich jemand fragen würde, oder wenn du dir selber die Frage stellst, also Gott hat eine Erwartung, die über mein eigenes Heil hinausreicht. Was könnte das sein in meinem jetzigen Lebensstand? Ich habe das hier mal irgendwie stehen, also Berufung zur Zeit. Das ändert sich durchaus im Laufe des Lebens. Das ist nicht immer konstant. Aber dass man irgendwo weiß, hier ist mein Platz. Also ich habe mir geschrieben, üblicherweise das, was irgendwie jeden Tag auch präsent ist, ja, was mich beschäftigt, wo ich irgendwie zugange bin. Eine andere Überlegung. Berufungen können im Laufe des Lebens wechseln. Also Kinder machen in Familien oft für eine Zeitspanne von 15 Jahren, 20 Jahren sozusagen den Hauptanteil der Arbeit besonders für Mütter aus. Aber eines Tages sind die aus dem Haus, üblicherweise, und das, was die letzten Jahre oder die letzten zwei Jahrzehnte vielleicht das Leben im Wesentlichen ausgefüllt hat, das ist auf einmal irgendwie weg. Bei meiner Frau war das mal so, als das letzte Kind aus dem Haus war und sie hat also dann halbtags gearbeitet und ziemlich zeitgleich hatte sie also eine Diagnose, die es ihr nicht erlaubt hat, in dem alten Beruf weiterzuarbeiten. Und da war ziemlich zeitgleich Arbeit und Kinder weg. Das war ein ziemlicher Einschnitt in das Leben. Und ich musste wirklich neu sortieren, was ist denn überhaupt das, was Gott mit mir vorhat. Also das kann sich durchaus ändern. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu, was ich hier geschrieben habe. Keine echte Entwicklung im Glauben ohne Mitarbeit. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Am meisten gewinnt man selbst, wenn man nicht nur zuhört oder zuschaut, wie andere etwas machen, sondern wenn man selber bestimmte Dinge tut. Vielleicht, es kann sogar sein, andere haben gar nicht so viel gelernt, weil es noch nicht so methodisch reif war oder wie auch immer. Gibt's ja. Aber man hat selber sozusagen im Nachdenken über die Dinge davon profitiert. Man muss es tun, um bestimmte Schritte gehen zu können. Ich habe hier einen kleinen Untertext. Einen Fisch filetieren lernt man nur durch Filetieren. Ich weiß nicht, ob es da Angler gibt, die schon mal einen großen Fisch zerlegt haben. Das kann am Ende schrecklich aussehen, aber auch ganz gut. Man lernt es nicht vom Aufpassen. Man kann ein bisschen was lernen, ja, genau. Aber man muss es 100-mal gemacht haben und dann ist die Wahrscheinlichkeit einigermaßen groß, dass man in der Küche was abliefern kann, womit ein Mensch dann auch was anfangen kann. Also man muss es tun. Man muss bestimmte Dinge tun. Und mein Eindruck ist sogar, es gibt einen Bezug zum eigenen Glaubenswert. Bis hin auch zur Frage der Gewissheit des Glaubens. Ein zurückgezogenes, passives Christsein geht oft mit einer Glaubensunsicherheit einher. Das hängt manchmal zusammen. So, jetzt gehen wir noch mal so ein paar kleine Folgefragen. Ja? Welche Bedeutung hat das für uns? Also welches Gewicht hat das? Und wir lesen jetzt mal noch einen Text aus der Heiligen Schrift, einen zusammenhängenden Text. Es ist ein Text, der ist eigentlich viel zu lang für die letzten 20 Minuten, aber er ist für unseren Zusammenhang äußerst ertragreich. Ich lese ihn und ich stelle einfach mal 4 Fragen. Ich werde also nicht lange über den Text reden, aber ich werde 4 Antworten suchen. Und während ich lese, könnt ihr ja schon mal einfach so ein bisschen horchen, ob ihr auf diese Fragen, die hier vorne an der Wand sind, Antworten findet. Also der Text nochmal, Matthäus 25, ab Vers 14, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ein einfaches und unglaublich tiefsinniges Gleichnis, wie das manchmal bei den Gleichnissen und Erzählungen Jesu ist. Sie wirken simpel, sie sind kinderstundentauglich und sie sind manchmal tiefsinnig und doppelbödig, dass sie gar nicht so leicht zu ergründen sind. Das gehört auch dazu. Und ich lese mal. Und ihr seht schon, ich lese mal kurz die Fragen. Vielleicht hat jemand seine Brille nicht mit und kann sie nicht erkennen hier. Ich lese einfach mal die 4 Fragen vor, die hier vorne stehen. Und ich will sie dann einfach auch so nacheinander ein bisschen grob beantworten. Über die könnte man natürlich, wenn wir hier ein Seminar hätten, auch also sehr schön reden. Aber ist ja nicht der Fall. Also, erste Frage, was ist der Kern des Gleichnisses? Worum dreht sich es überhaupt? Weswegen erzählt das Jesus? Dann zweitens, beobachtet die Textproportionen. Austeilen, arbeiten, abrechnen. Wie ist das Verhältnis? Was bedeutet das? Die dritte Frage, welche Bedeutung hat die Verwaltung des anvertrauten Besitzes für den Menschen, der außer Landes reist? Das steht natürlich für Gott. Das ist auf ihn gemünzt, diese Gleichnisgeschichte. Und dann eben, welche Bedeutung hat das für die Knechte? So, jetzt lese ich. Matthäus 25, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Also, ich halte noch mal kurz inne. Ja, wir reden über Gaben, die Gott gibt in diesen Tagen. Und hier ist genau der Moment. Ja, also, der Herr ruft seine Knechte und teilt aus. Ziemlich großzügig. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1. Einem jeden nach seinen eigenen Fähigkeiten und reiste außer Landes. Sogleich ging aber der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente. Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hin in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte. Und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld in Wechseln gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg, gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, vor dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. und dem unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also eine Gleichniserzählung. Und wie das für Gleichnisse üblicherweise ist, es ist nicht angemessen, jedes Erzählungsdetail sozusagen auch auslegen zu wollen. Deshalb gibt es einen Kern der Geschichte und das ist so die erste Frage. Was ist der Kern dieser Geschichte? Das ist also gar nicht so sehr schwierig. Das ist auf jeden Fall also dieses Prinzip, der Herr vertraut seinen Knechten sein Vermögen an. Nicht alles, ja, das ist also auch im Geistlichen so, aber er gibt es ihnen, damit sie damit arbeiten, damit es sich vermehrt, damit es Frucht trägt im Interesse dessen, der es gegeben hat. Und am Ende der ganzen Geschichte wird die Arbeit bewertet. Also der Kern des Gleichnisses dreht sich darum, er teilt aus und es gibt eine Abrechnung. Und ich habe also gar nicht so die Intention, davor etwa Furcht zu vermitteln vor der Abrechnung. Man merkt es gerade bei den ersten beiden. Ich habe sogar den Eindruck, die kommen ein bisschen fröhlich. Du glaubst gar nicht, was aus dem Talent alles geworden ist. Übrigens, Johannes Evangelium Kapitel 17, da ist auch sowas wie eine Abrechnung. Wer kennt das als hohenpriesterliches Gebet? Aber am Anfang, so in den Versen 4, 5, 6, da kommt Jesus, er betet, er spricht mit seinem Vater und er sagt, lieber Vater, ich habe alles gemacht, was du mir aufgetragen hast. Und du hast mir Menschen anvertraut, die glauben an dich, wirklich, alles gelungen. Also wo man den Eindruck hat, den muss man nicht an den Haaren herziehen, sondern er kommt und erzählt und sagt, lieber Vater, das war aber schön. Weißt du, was aus dem geworden ist, was du mir anvertraut hast? Also das ist eher, da ist eher ein bisschen eine, wie Erntedank, ja sowas, so eine Stimmung liegt da eher drüber. Es wird erzählt, was alles gewachsen ist. Außer dem einen, der hat also nicht viel, der hat auch keinen richtigen Grund gehabt, sich auf den Tag zu freuen. Aber ich wollte gern diesen Aspekt vermitteln, das ist kein Tag zum Fürchten, wo Gott Menschen fragt, die er selber gerufen und die er erlöst hat, was hat er denn mit den Gaben gemacht, was ist daraus geworden? Und ich bin mir ganz gewiss, also wenn ich einfach mal in meine Umgebung denke, in der Gemeinde. Ich glaube wirklich, da haben viele schöne Geschichten zu erzählen. Nicht nur schöne, es gibt auch missratene Sachen, aber wir haben ja irgendwie diese Worte des Herrn, der selbst noch die Motive wertet, nicht nur den Erfolg, sondern allein schon auch die gute Absicht, selbst wenn es nicht gelungen ist. Gelingt uns ja nicht alles. Also das ist das Prinzip. So, und was wir also in dem Gleichnis sehr interessant beobachten können, also sozusagen einfach, wenn man das mal mit Versen zählt, ja, also diese Einheit, ja? Er ruft seine Knechte und teilt aus, dann arbeiten sie und dann kommt die große Abrechnung. Und die Proportionen. Zwei Drittel des Textes drehen sich um die Abrechnung. Das erste ist ganz schnell erzählt. Er teilt aus, dann arbeiten sie. Und dann kommt der große Tag. Und dann wird gewertet und vorgelegt und erzählt. Sie ist das eigentliche Zielereignis. Ich war diese Woche zu einer Beerdigung. Da ist ein Mensch, wo man sagt, also ja, Lebensgeschichte zu Ende, hochbetagt, 94 Jahre alt. Und es ist gut, dass der Mensch zu Hause ist. Aber wenn man das Leben mal unter dieser Perspektive anschaut, dann waren die 94 Jahre nicht so viel und das, was noch kommt, ist so viel, sondern das Größere kommt noch. Das Wichtigere steht erst noch an. Die Abrechnung kommt. Also das merkt man hier in dieser Erzählung, welches Gewicht dieses Thema hat. Und was mir mal aufgefallen ist, im letzten Kapitel der Offenbarung, da kommt unter anderem fast ein bisschen lapidar mal der Satz vor, ich komme und mein Lohn mit mir, sagt Jesus. Also wenn er kommt, hätte ich noch 100 andere Fragen, die mir fast noch wichtiger erschienen, wie das Thema Lohn. Ja? Aber da steht, ich komme und mein Lohn mit mir. Also dieses Thema ist aus Gottes Sicht wirklich keine Randfrage. Das ist ein sehr zentrales Anliegen. Wie hat sein Volk mit den anvertrauten Schätzen gearbeitet? Die dritte Frage war, welche Bedeutung hat die Verwaltung des anvertrauten Besitzes für den Geber, also hier für den Menschen, der außer Landes reiste, so ist das in dem Gleichnis erzählt. Das zielt natürlich auf Gott, der Menschen ruft und ihnen Gaben anvertraut und alles Mögliche, womit sie arbeiten können. Was hat er davon? Nun, es ist sonnenklar. Gottes Existenz, auch sein Wohlbefinden, hängt nicht von dem ab, was Menschen tun. Er ist selbst existent, er ist auf keinerlei Dienstleistung von Menschen angewiesen, auf gar nichts, null. Es gab in Israel mal zeitweise so eine Phase, wo sie geglaubt haben, wenn sie ein Opfer bringen, davon würde sich Gott ernähren. Kommt so ein bisschen aus dem heidnischen Denken. Und dann antwortet Gott gewissermaßen im Psalm 50, also wenn ich Hunger hätte, ich würde euch überhaupt nicht fragen. Ich habe so viel von euch, würde ich gar nichts nehmen. Gott braucht gar nichts. Aber es hat für ihn doch einen Wert. Also zwischen brauchen und wertvoll sein ist ein Unterschied. Wenn da steht, Johannes 4, Gott sucht Anbeter, er braucht es nicht. Aber es ist ein Zeichen, dass Menschen Gott als ihren Vater gefunden haben und ihm Ehre geben, dass sie nach Hause gekommen sind. Und insofern hat es für ihn wirklich einen großen Wert. Es hat für ihn einen großen Wert, das merkt man dann auch, dass er sagt, also so treue Knechte, denen werde ich noch viel mehr anvertrauen. Das sind ja so wertvolle Leute. Das hat für ihn kein existenzielles Gewicht, aber es hat auf einer anderen Ebene der Wertschätzung für Gott wirklich eine Bedeutung, wenn sein Volk sich sozusagen in seinem Interesse auf dieser Erde bewegt. Ja, und welche Bedeutung hat der Umgang mit den anvertrauten Gütern für die Knechte? Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Ich habe das hier ziemlich knapp beantwortet. Es beschäftigt sie in der Zeit. Also das, irgendwie hat das die Zeit ausgefüllt. Ja? Das hat sie irgendwie belegt. Sie haben versucht, mit den anvertrauten Dingen zu arbeiten. Und es hat Auswirkungen für die Zeit nach dem Leben. Wir leben in einer Gesamtatmosphäre, die ist unglaublich gegenwartsfixiert. Das berührt uns auch als Christen. Aus diesem Muster können wir ganz schwer rausgehen. Der normale Mensch zur Zeit Luthers im Mittelalter, der hatte das Thema Ewigkeit, das war für ihn immer präsent. Deshalb hatten solche Spitzbuben wie Tetzel auch Erfolg. Das war Leuten sogar Geld wert, ja, dass sie wussten, die Frage der Ewigkeit ist irgendwie geklärt, das Verhältnis zu Gott ist in Ordnung gebracht. Wenn Tetzel heute durchs Land ziehen würde, er hätte wahrscheinlich ziemlich wenig Einnahmen. Weil das Thema ganz weit weg ist. Es ist nicht präsent. Ziemlich wenig. Wir sind irgendwie gegenwartsfixiert. Dass solche Texte oder überhaupt das ganze Nachdenken über so ein Thema soll uns auch lehren, es gibt eine Dimension, die ragt über diese Existenz hinaus. Sie reicht weiter. Ich weiß von meinem Vater, dass er manches getan hat, wo er gesagt hat, ich weiß, das ist mir jetzt nicht unbedingt zum Vorteil, aber ich weiß, dass es in Gottes Augen Wert hat. Und deshalb tue ich es. Und es wird nochmal zur Sprache kommen. Das war für ihn an mancher Stelle Handlungsmotiv. Ich werde in den nächsten Tagen also über diese, sozusagen über die ewige, die jenseitige Dimension von der anvertrauten Gaben nicht weiter reden. Wir werden über andere Dinge nachdenken. Aber es gehört zum Gesamtbild dazu und es ist Teil des ganzen Musters. Ja? Gott vertraut Menschen Gaben an und es gibt irgendwie den Moment, wo das zur Sprache kommt. Und es wird ein unglaublich wichtiger Moment sein. Mit großer Freude und durchaus auch mit Enttäuschung. Das gibt es auch. Erzählt uns der Text auch. Aber wir haben Lebenszeit und wir können das tun und gestalten, was Gott uns anvertraut hat, können es verwenden und einsetzen. Und ich habe öfters mal eine Beerdigung. Und ich bei manchen Menschen, da gucke ich zurück und sage, was für ein erfülltes Leben. Was haben die Menschen im Reich Gottes alles bewirkt? Also es ist wirklich, manchmal sieht man das schon auf der Erde, dass Menschen wirklich eine Spur hinterlassen haben, die anderen Leuten zum Segen war. Wir haben vor einiger Zeit in unserer Gemeinde eine Frau beerdigt, 82 Jahre alt. Und da sagt man, ach, naja, 82 ist ein schönes Alter, muss man ja nicht rumjammern. Und es war eine unglaublich bedrückte Atmosphäre, weil jeder den Eindruck hatte, das ist ein Mensch, der fehlt uns. Einfach so, die ist nie aufgefallen, aber einfach ihr vermittelndes Wesen, ihre Wärme, ihr Interesse an Menschen. Das ist so was Schönes gewesen, dass jeder den Eindruck hat, wir haben keinen Ersatz für diesen Typ Mensch. Das war so, das hat jeder irgendwie getrauert, als Gott sie abgerufen hat. Also man kann das manchmal richtig erfahren und spüren, dass Gott in Lebensgeschichten wirkt. Und ich möchte einfach Appetit machen auch in diesen Tagen darauf, neben den Dingen, die unser Leben ausmachen, auch nach vorn zu schauen und sozusagen den Blick zu weiten. Es gibt Dinge, die haben bei Gott viel Wert. Die haben jetzt Wert, durchaus auch für andere Menschen. Aber sie haben noch mal eine Wirkung, die über diese Zeit hinausgeht. So viel erstmal zum Start.